Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. In vielen landeskirchlichen Gemeinden werden die Christen jeden Sonntag so begrüßt. Und für uns ist das irgendwie ein bisschen ungewohnt, diese Grußformel. Aber trotzdem hat sie ihre Berechtigung, denn Paulus zum Beispiel in seinen Briefen verwendet diesen Gruß, ich glaube, bis auf den Römerbrief, in jedem Brief steht dieser Gruß am Anfang. Gnade sei mit euch. Außerdem ist dieser Gruß eine Erinnerung an die Gnade Gottes. Es ist Gnade, dass wir heute Morgen hier zusammen sind. Aus Gnade sind wir errettet, nicht aus uns. Gottes Gnade ist alle Morgen neu. Wir hören auf ein Vortragslied der Band. Liebe Geschwister, in der vergangenen Woche habe ich mehrfach den Psalm 119 gelesen. In besonderer Weise wird in diesem Psalm herausgestellt, wie wunderbar Gottes Wort ist. Ich habe 7 Verse gefunden, in denen der Psalmdichter besonderen Wert auf die Wahrheit in Gottes Wort Wert legt. Und das habe ich schon fast ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Nicht die Wahrheit in Gottes Wort, sondern er sagt, Gottes Wort ist die Wahrheit. Nicht es enthält die Wahrheit, sondern Gottes Wort ist die Wahrheit. Wir haben dieses wunderbare Wort hier, wir können darin lesen, wir können heute Morgen darauf hören und deswegen sind wir ja auch zusammen. Und so sagt Jesus zum Beispiel oder bittet Jesus im Neuen Testament in Johannes 17, Vers 17, den Vater für uns. Da heißt es, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Ja, wir haben mit Gottes Wort einen wunderbaren Schatz. Gottes Wort ist die absolute Wahrheit. Wir können bedingungslos darauf vertrauen. Es lohnt sich, täglich darin intensiv zu studieren. Und heute Morgen wollen wir auch auf dieses wahre Wort hören. Deswegen sind wir ja als Gemeinde zusammen. Wir wollen aufstehen und Gott dafür danken. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns dein wunderbares Wort geoffenbart hast. Wir danken dir dafür, dass wir es in so vielfältiger Weise heute haben, dass wir es in verschiedenen Übersetzungen haben, sodass jeder es auch in seiner Sprache lesen kann oder viele es in ihrer Sprache lesen können. Herr, wir danken dir dafür, dass wir darauf vertrauen können, dass du die absolute Wahrheit in deinem Wort gesagt hast. Wir danken dir dafür, dass wir das auch im Heiligen Geist annehmen können, Herr, dass du uns durch deine Gnade dazu befreit hast, dass wir dieses Wort überhaupt verstehen, dass du den Geist dazu schenkst. Wir danken dir dafür, dass du uns als Gemeinde heute Morgen hier zusammengerufen hast. Wir danken dir dafür, dass wir uns unter dein Wort stellen dürfen, Herr. Danke für deine große Güte und Gnade. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, dann jauchzt mein Herz dir zu. Ja, noch einmal herzlich willkommen. Wenn jemand Grüße weiterzugeben hat oder wenn Gäste da sind, die Grüße haben, dann ist dazu jetzt die Gelegenheit. Dann wollen wir unsere Geburtstagskinder der vergangenen Woche grüßen. Das waren einmal David und heute hat Alina Geburtstag. Ich sehe sie jetzt nicht, aber ich habe von hier oben auch ein sehr... Alina, schön. Also ich wollte gerade sagen, ich habe einen sehr beschränkten Blick von hier oben. Und vielen Dank für den Hinweis. Zum Geburtstag gibt es Geschenke, über die man sich freuen kann. Und wir haben für dich ein... Fest herausgesucht, der die Freude über ein ganz besonderes Geschenk betont. Im Psalm 119 steht der, den ich eben schon mal genannt habe, in Vers 162. Da steht, ich freue mich über dein Wort wie einer, der fette oder der große Beute gemacht hat. Wir wünschen dir diese Freude im neuen Lebensjahr und natürlich auch dem David, wenn er da ist. Gottes Segen für dein neues Lebensjahr. Dann haben wir einige Ankündigungen und als erstes kommt Eddie nach vorne.
Ja, guten Morgen. Wie ihr wisst, haben wir noch Sommerferien. Die Kinder sind also heute, ja, die wenigsten sind da. Trotzdem wollen wir nächste Woche ein kleines Kindersommerfest veranstalten hier in der Gemeinde. Wir treffen uns dazu hier um 15 Uhr und das Ganze geht bis ca. 17.30 Uhr. Also alle Kinder sind dazu eingeladen. Im Foyer liegt eine Liste aus, wo man sich eintragen kann. Und nehmt bitte auch das Anmeldeformular mit und bringt das dann ausgefüllt mit am Sonntag. Wenn hier noch jemand dabei ist, der gerne mitmachen oder unterstützen möchte, der kann sich noch melden. Ja, herzliche Einladung an alle Kinder dazu. Dann geht der Kindergottesdienst ja am 4. September weiter. Am 3. September werden Kinder eingeschult. Ich weiß von 1 oder 2 Kindern. Wenn da noch mehr sind oder allgemein Kinder, die eingeschult werden, meldet euch gerne bei uns, damit wir keins vergessen, weil wir wollen die Kinder gerne am Sonntag, dem 4. September, hier auch vorstellen.
Dann ein paar Termine oder Veranstaltungen in den nächsten Wochen. Unsere nächste Gebetsstunde findet am 31. August statt. Das ist Dienstag in einer Woche um 19.30 Uhr hier im Gemeindehaus. Und dann schon im nächsten Monat findet der Marsch für das Leben in Berlin statt, und zwar am 18. September, das ist ein Samstag. Da fährt wieder ein Bus hier von Pferden und da muss man sich natürlich für anmelden. Wer da Fragen zu hat, der wendet sich bitte an Johann Hesse. Und ich wende mich jetzt auch nochmal an Johann. Die Veranstaltung des Gemeindehilfsbundes, sollen wir da jetzt oder können wir da jetzt auch schon drauf hinweisen? Ja, gut. Eine Woche später, am 25.09., das ist auch ein Samstag, findet hier im Gemeindehaus ein Regionaltreffen des Gemeindehilfsbundes statt. Und theologisch geht es um eine sehr interessante Fragestellung. Und zwar ist es so, im Glaubensbekenntnis bekennen wir regelmäßig, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und dann heißt es, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, von dort wird er kommen. Und an diesem Samstag, am 25.09. sind zwei hochkarätige Referenten da, die zu der Fragestellung teilnehmen, wann wird denn das sein? Eins kann ich sagen, wir werden kein genaues Datum erfahren, aber wir werden zwei unterschiedliche theologische Positionen hören. Und zwar einmal, ob Jesus vor der großen Trübsalzeit kommt oder am Ende der großen Trübsalzeit. Also am 25.09. Eine Veranstaltung des Gemeindehilfsbundes hier bei uns im Gemeindehaus. Ich denke, man muss sich dafür auch anmelden. Auch da bitte Johann ansprechen. Und dann Anfang Oktober werden wir ein Tauffest hier in der Gemeinde haben. Meines Wissens haben wir bisher 3 Taufmeldungen. Wer sich weiterhin mit dem Gedanken oder außerdem mit dem Gedanken, mit dem Gedanken trägt, danke Martin, mit dem Gedanken an die Taufe trägt. Der kann gerne uns Älteste ansprechen oder in der nächsten Woche auch wieder unseren Pastor. Dann möchte ich auf die Kollekte hinweisen. Wir haben vor der Säule da im Vorraum einen Behälter. Am Ende des Gottesdienstes kann in diesem Behälter die Kollekte eingelegt werden. Und jetzt bitte ich Erich, dass er uns etwas sagt.
Wir Menschen haben manchmal das Gefühl, wir gehen in den Schwierigkeiten unter und fragen uns, hört es jemals auf? Oder warum lässt Gott das alles zu? Dabei vergessen wir, dass Gott unser ganzes Leben im Blick hat. Er weiß, welche Schwierigkeiten uns einen Schritt weiterbringen. Wir dürfen ihm vertrauen und unsere Sorgen an ihn abgeben. Er hat alles in deinem Leben geplant. Er liebt dich. Er ließ sogar sein Leben für dich. Für Gott sind deine Probleme nicht groß. Er ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Macht.
Ich habe mal eine kleine Bitte. Vielleicht kann mir einer mal ein Glas Wasser besorgen. Ich hatte letztens in Nienburg gepredigt, da habe ich festgestellt, dass ich zwischendurch mal einen Schluck Wasser trinken musste. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 17. Wir haben ja schon einen Vers von gehört. Nicht aber für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass sie auch untereinander eins sind, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan, und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ganze Kapitel des Johannesevangeliums wird zu Recht als das hohepriesterliche Gebet unseres Herrn bezeichnet. Und aus diesem Gebet wollen wir uns eine besondere Bitte anschauen, und weil es ja um unsere Zukunft geht. Und dazu muss ich ein bisschen aufgliedern. Ich möchte zuerst darüber berichten, für wen Jesus gebetet hat. Jesus hat also für seine Gemeinde gebetet und das Einssein mit ihm, hat das Einssein damit im Blick gehabt. Und deshalb möchte ich gerne den Begriff Ekklesia verwenden, wie er auch in den Schriften des Neuen Testamentes auf Griechisch so verzeichnet und überliefert ist. Es ist an sich ein weltlicher Begriff, und er ist aber besonders gut geeignet, das Wesen der Gemeinde zu beschreiben. Denn die Ekklesia war ein ganz besonders herausragender Personenkreis in den griechischen Stadtstaaten. Und nur die, die die vollen Bürgerrechte dieses Stadtstaates hatten, gehörten zu dieser Ekklesia. Ausländer, Sklaven und andere hatten da keinen Zutritt. Es war ihnen nicht möglich, da hineinzukommen. Und das entspricht auch genau dem Bild, das Jesus von der Gemeinde hat. In die Gemeinde Jesu kann man nicht hineinkonvertieren. Man muss da hineingeboren werden. Man kann sich zwar einer lokalen Ortsgemeinde anschließen, ohne wiedergeboren zu sein. Zur Gemeinde Jesu gehört man damit aber nicht automatisch. Doch die Menschen, für die Jesus hier bei seinem Vater eintritt, hat der Herr persönlich aus der Masse der allgemeinen Menschen herausgerufen. Und sie haben sich auch herausrufen lassen, weil sie wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist. Petrus beschreibt das sehr bildlich und gut. In 1. Petrus 1, Vers 1 und 2 schreibt Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen in der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede euch vermehrt. Und ein paar Verse weiter schreibt er: Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Das sind wir, wie wir jetzt sind, die sich wieder haben rausrufen lassen und wiedergeboren sind. Und wir sind also eine heilige Nation, ein Volk zu seinem Besitztum, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und für diese Auserwählten betet Jesus hier seinen Vater eindringlich. Die Jünger sind also die Herausgerufenen, die sich aus der Menge der allgemeinen Sünder herausrufen lassen haben und somit Kinder oder Kinder Gottes sind und damit auch wiedergeborene Bürger des Reiches Gottes sind. Und sie gehören dadurch zu der Ekklesia. Und der ist, dieser Personenkreis ist nicht allein auf die 12 Jünger beschränkt, die damals mit Jesus gegangen sind, sondern durch die Verkündigung dieser Jünger und der nächsten Generation, von Generation zu Generation, die sich durch das Wort Gottes haben herausrufen lassen aus der Schar der Sünder, die hineingeboren sind in das Reich Gottes, gehören zu dieser Ekklesia. Und Jesus macht damit auch allen klar, dass alle, die Juden, die Israeliten, die Heiden, alle verloren sind, wenn sie nicht zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und man muss sich herausrufen lassen aus der Menge der Sünder, die verloren sind, um so Anteil am Reich Gottes zu haben. Wenn wir aber Kinder Gottes geworden sind, gehören wir zu dem Personenkreis, den Jesus jetzt hier, für den Jesus hier bei seinem Vater eintritt. Denn wir gehören oder sie gehören zu der Ekklesia, zu der Versammlung aller Gläubigen. Zur Gemeinde Jesu gehören tatsächlich nur die, die durch den Heiligen Geist gezeugt und wiedergeboren sind und damit die volle Bürgerschaft im Reich Gottes haben. Genau um diese Menschen bittet Jesus hier seinen Vater und er legt ihm die nahe und da, die er durch seinen Tod erkauft hat. Und es soll geschehen durch das Einwirken des Vaters. Der Vater soll bewirken, dass dieses Einssein, um das Jesus bittet, auch geschehen kann. Und das ist ganz sicher, dass das auch, dass der Vater das Gebet seines Sohnes erhört. Wie gesagt, Jesus begrenzt diesen Personenkreis nicht auf seine 12 Jünger, die ihm damals nachgefolgt sind, sondern er sieht im Geist auch schon die Hunderte, Tausende und Millionen von Menschen, die sich im Laufe der Kirchengeschichte haben herausrufen lassen und die Kinder Gottes geworden sind. Also Jesus bezeichnet sie als die, die durch ihr Wort an mich glauben. Das ist nicht das Wort der Apostel, sondern es ist das Jesu-Wort, was in den Aposteln weitergegangen ist von Generation zu Generation. So viel erstmal zu der Gemeinde, um die Jesus bittet. Und jetzt möchte ich auch etwas beleuchten, um was Jesus bittet. Jesus will also, dass alle, die an ihn glauben, untereinander eins sind. Genauso untereinander eins, wie Jesus es mit seinem Vater ist. Es gehört allerdings heutzutage viel Vorstellungskraft dazu, wenn man sich die Zerrissenheit und manches Mal auch Feindseligkeit unter uns Christen betrachtet, vorzustellen, dass alle miteinander eins sind. In meiner Heimatgemeinde und später in Walsrode und auch hier in Pferden gibt es ganz sicher auch in anderen Gemeinden Schwierigkeiten, wo wirklich Situationen da waren, wo die Feindseligkeit so dicht war und von Einssein nichts zu erkennen war. Das ist aber absolut nichts Neues in der Gemeinde Jesu. Und schon Paulus kritisiert einige seiner von ihm gegründeten Gemeinden und staucht sie vielleicht so ein bisschen zurecht. Es ist also nichts Neues, wenn in einer Gemeinde Dinge auftreten, die da nicht hingehören. Und wo auch eher Gegensätzliches als Gemeinsames da ist. Paulus schreibt damals einer jungen Gemeinde in Galatien, in Galater 5, Vers 15 und 16 so. Wenn ihr aber einander beißt und auffresst, so seht zu, dass ihr auch nicht voneinander aufgerieben werdet. Ich aber sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese liegen miteinander im Streit, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also Paulus benennt den Grund, warum es in einer Gemeinde solche Entwicklungen geben kann. Das eine ist fleischlich und das andere ist geistlich. Und geistlich gesinnte Menschen suchen die Einheit, das Einssein. Und Einssein ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Einstimmigkeit bei einem demokratischen Prozess oder bei einem Kompromiss. Das, was Jesus mit Einssein meint, geht viel tiefer und ist auch viel weitreichender Und deshalb bittet er den Vater um Beihilfe, damit das auch geschehen kann. Es ist ganz augenscheinlich so, dass die Menschen, die zu Christus gekommen sind, nicht automatisch untereinander eins sind. Im Gleichnis von den neuen und alten Schläuchen weist Jesus ja darauf hin, dass im Wein, wenn Wein vergärt, einiges passiert. Bei der Gärung werden Verunreinigungen ausgegoren. Und das führt auch zu starken mechanischen Belastungen in den Gärgefäßen. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Glasballon mit Johannisbeerwein vergären lassen. Und da konnte ich das, es stand im Wohnzimmer, konnte ich gut beobachten, wie der ganze Dreck oben rauskam. Das war nicht das, was man genießen wollte. Das war das, was ausgegoren werden musste. Und auch in einer Gemeinde gibt es Dinge, die ausgegoren werden müssen, die da nicht reingehören und die auch den Wohlgeschmack empfindlich treffen würden. Und deshalb bittet Jesus, der hohe Priester, seinen Vater dazu, um diese Einheit für seine Gemeinde. Und wir dürfen sicher sein, dass der Vater das Gebet seines Sohnes erhört. Aber was ist das Wesensmerkmal dieser Einheit? Jesus sagt, es ist dieselbe Einheit, wie sie zwischen Vater und Sohn besteht. Und deshalb möchte Jesus das auch auf seine Gemeinde übertragen. Und diese Einheit besteht dann genauso zwischen den Gemeindegliedern untereinander, wie sie zwischen Vater und Sohn besteht. Und das, wie gesagt, will Jesus erreichen. Und um dieses Einssein bittet er nachdringlich. Nicht nur die Gemeindemitglieder werden erkennen, wenn dieses Einssein sich verwirklicht hat, sondern auch die Gemeinde wird von außen betrachtet und die Gemeinde von außen betrachten, erkennen das auch, dass diese Einheit, dieses Einssein untereinander wirklich besteht und erkennen auf diese Weise, auch ohne Worte, die Herrlichkeit Gottes. Und dieses Einssein unter den Geschwistern hat eben diese starke Auswirkung, dass das Umkrempeln ist. Die Menschen erkennen auf diese Weise, dass der Vater den Sohn gesandt hat und der Sohn und der Vater, die lieben die Menschen und die Menschen erkennen an diesem Einssein, dass auch sie zu den Geliebten gehören. Sie müssen sich nur entscheiden, Jesus auch zu folgen. Damit ist beschrieben, was dieses Einssein bewirkt, wenn sie denn vorhanden ist. Und das wirft natürlich die Frage auf, ist das Einssein, das Jesus hier beschreibt, unter uns vorhanden? Vielleicht gibt es eine gewisse Einheit unter einzelnen Geschwistern und in der Gemeinde oder vielleicht auch in einer Familie. Und wir kennen ja den Spruch, die zwei sind ein Herz und eine Seele. Doch Jesu Bitte will erreichen, dass jeder mit jedem dieses Einssein lebt. Und sowohl untereinander als auch mit dem Vater und dem Sohn. Und können wir uns vorstellen, was das für eine Wirkung für uns in Pferden hat, wenn das vollendet ist, was Jesus von seinem Vater für uns erfleht? Was das in uns und mit uns macht, wenn wir an allen Ecken und Enden feststellen, dass dieses Einssein noch nicht da ist? Was machen wir? Eine andere Gemeinde suchen? Hilft das wirklich? Und fangen wir an, selbst dieses Einssein durch Beschlüsse oder Programme zu erreichen, was würde das bringen? Dazu fordert der Predigttext auch gar nicht auf. Jesus bittet seinen Vater deshalb darum, dass er dieses Einssein in seiner Gemeinde bewirkt. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn dieses Einssein unter uns und mit dem Vater und dem Sohn eingestellt ist, ist das die Erhörung des Gebetes Jesu. Es ist nicht unsere Frömmigkeit, die das bewirkt hat, sondern das ist das Handeln des Vaters an uns. Vielleicht gibt es ja auch Leute von außen, die uns kluge Programme anbieten, dass wir so in den Genuss der Einheit kommen. Und dieses Einzelne, was Jesus sich vorgestellt hat, bewirkt allein der Vater, kein anderer. Und Er bewirkt das in den Menschen, die er herausgerufen hat in seine Ekklesia. Und halten wir uns vor Augen, der Vater wird hier angerufen, er soll dieses Einssein bewirken. Es ist sein Werk an uns und in uns. Und diese Gestaltung von außen durch den Vater müssen wir uns auch gefallen lassen. Vielleicht ist es noch zu schwierig, sich vorzustellen, dass dieses Einssein möglich ist. Dazu sind wir zu sehr verschieden, könnte man denken. Die tägliche Lebenspraxis scheint das auch zu bestätigen. Die Apostel hatten keine Bedenken, den Begriff Ekklesia aus dem Staatswesen für die Gemeinde zu verwenden. Und ich mute euch jetzt etwas zu, dass ich den Vorgang dieser Einheit durch ein technisches Bild versuche zu erklären. Wir kennen es aus unserem täglichen Leben, wir sehen es auch hier. Es geht um den elektrischen Strom und daran möchte ich das Einssein beschreiben. Es gibt zigtausende sehr unterschiedliche Stromerzeuger in Europa. Und alle speisen in dasselbe europäische Stromnetz. Und das funktioniert aber nur, wenn alle dieselben Bedingungen erfüllen. Das ist die Frequenz und der Phasenverlauf. Die müssen genau übereinstimmen, sonst gibt es ein Chaos. Vielleicht erinnern wir uns an die Nachrichten. Ich habe das sehr interessiert aufgenommen. Vor anderthalb Jahren etwa war das so, dass in Pakistan die Millionenstädte mit einem Mal keinen Strom hatten. Ein paar Tage später das ganze Land totales Chaos war. Ein Land von 200 Millionen Einwohnern hatte keinen Strom. Und das hing damit zusammen, dass die unterschiedlichen Kraftwerke nicht dieselbe Frequenz und denselben Phasenverlauf hatten, um in das gemeinsame Stromnetz einzuspeisen. Wenn wir das europäische Stromnetz betrachten, dann haben wir auch vor Augen, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Kraftwerke gibt. Alle speisen in dasselbe Netz, es bleibt leistungsfähig, weil alle Stromerzeuger diese Bedingungen erfüllen, dieselbe Frequenz, denselben Phasenverlauf. Es gibt so viele unterschiedliche Stromerzeuger, die von ihrer Wesensart sehr unterschiedlich sind, Kohlekraftwerke, Gas, Biogas, Wasser, Atom, Wind, Sonnenkraftwerke, alle speisen mit ihren unterschiedlichen Herstellungsweisen in dasselbe Stromnetz. Und das Gute daran ist, es funktioniert. Die Unterschiede werden vor dem Einspeisen im Netz so bearbeitet, dass absolut dieselben Bedingungen herrschen wie im Netz. Das Netz gibt den Takt vor und die Netzwerkbetreiber richten sich danach. Ich denke, ich habe euch nicht zu viel zugemutet, so viel Technik in einer Predigt. Doch ich denke mal, dass diese Technik etwas sehr genau beschreibt, was Jesus sich für die Gemeinde vorgestellt hat. Trotz der unterschiedlichen Stromerzeuger und der verwendeten Technik werden doch alle in den entscheidenden Kriterien eins. Im Grunde genommen sind die verschiedenen Christengemeinden wie kleine Kraftwerke, die jede ihren eigenen Strom erzeugen mit ihren ganz unterschiedlichen eigenen Anlagen. Und wie viele Unterschiede gibt es alleine in den christlichen Gemeinden in unserem Landkreis Verden? Aber alle wiedergeborenen Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, egal zu welcher Gemeinde, werden durch das Gebet unseres Herrn zum Vater so umgeformt, dass unsere Lebensgestaltung dieses Einssein auch nach außen sichtbar machen. Jedes Gemeindemitglied ist quasi ein Generator in dem Kraftwerk der Ortsgemeinde. Und um im Gemeindenetz störungsfrei zu agieren, müssen alle einzelnen Gemeindeglieder synchron arbeiten. Da müssen die einzelnen Gemeinden auch mit den anderen Gemeinden synchron arbeiten. Und genau das ist das Ziel, was Jesus mit seinem Gebet durch seinen Vater erreichen will. Ein anderes Beispiel aus dem Leben macht das von einer anderen Seite her deutlich. Es gibt einen Lehrsatz aus der Mathematik. Und zwar heißt der, wenn zwei Elemente einem dritten Element gleichen, so sind sie auch untereinander gleich. Wenn also der Vater in uns und mit uns das erreicht hat, was Jesus gebetet hat, ist das Gebet Jesu erfüllt. Wenn also der Sohn mit dem Vater eins ist und der Sohn mit den Kindern Gottes eins ist, so ist auch jedes Kind Gottes mit dem Vater eins und dann sind es ebenso auch die Kinder Gottes untereinander. Das ist sogar biblisch fundamentiert. Johannes beschreibt das in einem Lehrsatz, diesen Lehrsatz im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Also das ist das mathematische Gesetz, biblisch ausgeweitet. Das kann keine Gemeinde von sich aus erreichen. Man kann sich zwar selbst positiv darstellen und einen erforderlichen Synchronlauf erreicht man dadurch nicht. Das erreicht der Vater, wenn er an uns das tun darf, was er gerne möchte, um zu seinem Ziel zu kommen oder zu dem Ziel zu kommen, das Jesus von ihm erbeten hat. Es ist also allein das Werk des Vaters durch den Heiligen Geist an uns, weil Jesus ihn darum gebeten hat. In unserem Predigtext Vers 22 und 23 heißt es, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du mit mir, in mir, auf dass sie in uns eins seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Ich habe noch ein drittes Beispiel. Das ist sozusagen aus Versehens entstanden, vor 45 Jahren. Wir hatten ein Grundstück gekauft, auf dem wir unser Haus bauen wollten. Und das war in einem schlimmen Zustand. Wilde Müllkippe und viele wild ausgetriebene Bäume. Und der Vorbesitzer hatte in dem Kaufvertrag die Verpflichtung, diese Fläche sauber zu machen. Die musste abgefahren werden. Und bevor die abgefahren worden ist, habe ich viele junge Bäume ausgegraben, die ich an anderer Stelle wieder eingepflanzt habe, auf dem Teil, der nicht so schrecklich war. Und es waren überwiegend Birken und zwei Eichen. Und die Birken habe ich so an der Grenze, 4 Meter Abstand, eingegraben und ausgerichtet. Und die zwei Eichen wollte ich irgendwann mal, wenn wir in dem Haus wohnen, dann an Ort und Stelle bringen. Und dann habe ich einfach ein Loch gegraben, habe die beiden Eichen, die hatten vielleicht so einen Durchmesser von 5 Zentimetern oder so, einfach in das Loch gestellt, zugewunden, sich selbst überlassen, bis ich irgendwann mal Zeit hätte, sie an die Stelle zu pflanzen, die ich für richtig hielt. Und die Bilder zeigen... Das ist... Ja, das, was sieht man hier? Man sieht so auf den ersten Moment diese große Eiche. Die steht also 45 Jahre an der Stelle. Das ist aber nicht eine Eiche. Das sind die beiden Eichen, die ich nebeneinander da in das Loch gestellt habe. Ich bin da später nicht mehr dazu gekommen, die an die Stelle zu setzen, die ich mir vorgenommen habe oder die sich dann so ergeben würde. Und kannst du mal das nächste Bild? Man kann nur ahnen, dass das mal zwei Bäume waren. Und man könnte dann meinen, wenn man jetzt einen waagerechten Schnitt durch den Stamm im unteren Bereich machen würde, dann hätte man so eine Geometrie, wie so eine 8. Ist aber nicht. Ich habe gestern nachgemessen, das ist fast kreisrund und hat jetzt inzwischen einen Umfang von 2,30 Meter. Zeigst du mal das nächste Bild? Hier sieht man die Bindfäden noch, die nicht verwittert sind, die aus der Rinde rausgucken, wo ich damals diese beiden Bäume miteinander verbunden habe. Man sieht auch nur so eine Trennlinie, die der Bindfaden erzeugt hat, als ich den Baum damals gepflanzt habe. Kannst du mal das nächste Bild nochmal zeigen? Ja, man sieht also, das ist also ein Kunststoffseil gewesen, was ich gerade so zur Verfügung hatte. Das verwittert nicht so schnell, Und deshalb ist das auch nach 45 Jahren noch zu sehen. Aber so stellt sich Jesus Einheit vor. Zwei sehr unterschiedliche Bäume, nebeneinander eingebaut, werden so auf diese Stelle eins. Man sieht keinen Unterschied, dass das zwei verschiedene sind. Und so hat sich Jesus das vorgestellt, dass wir so gesehen unser Eigenleben führen. Das sind ja zwei Bäume immer noch. Eigenes Wurzelwerk, eigenes Blätterdach und eigenes Astwerk. Und trotzdem sind sie absolut eins, so wie es mindestens so, wie es aussieht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich eine Eiche mit einer Buche nebeneinander gepflanzt hätte. Das weiß ich nicht. Aber meine Lebenserwartung ist auch nicht so lang mehr, dass ich da das nur den Versuch machen könnte, zwei junge Eiche, Birke oder Buche nebeneinander zu stellen, ob die dann auch so eins werden wie die beiden Eichen. Aber doch bildet das oder zeigt diese Eiche doch sehr eindrücklich, wie Jesus sich Einheit in der Gemeinde vorgestellt hat.
Also wie gesagt, diese Einheit bewirkt der Vater an den Gemeindemitgliedern, die er so zusammenfügt, ein bisschen zusammendrückt, dass sie nicht so sich voneinander wegentwickeln. Und es ist seine Einladung an uns, dass wir uns diese Behandlung gefallen lassen. Unsere Mitarbeit an der ganzen Sache besteht im Wesentlichen darin, dass wir uns diese Behandlung gefallen lassen und auf seine Weisungen achten, wie er uns belehrt. Es gibt auch heute noch Leute, die behaupten, dass man in der Gemeinde nicht jeder mit jedem eins sein kann. Wie Paulus uns zeigt, ist das ein Prozess, der beginnt, den der Vater mit uns beginnt, weil sein Sohn ihn darum gebeten hat. Und es ist kein von jetzt auf gleich, sonst hätte Paulus die Gemeinden in Galatien ja nicht so zusammengestaucht, sondern es ist ein Prozess. Wenn wir als frisch bekehrte Sünder in die Gemeinde kommen, bringen wir einiges an Unrat mit und an fleischlicher Gesinnung. Und wie das mit dem Gärprozess ist, das muss herausgären. Es ist auch ein Zeitfaktor, der eine Rolle spielt. Aber wer von vornherein dieses Einssein ausschließt, lehnt auch ab, was Jesus am Herzen liegt, wo Jesus darum bittet. Und es ist absolut sicher, dass die Menschen, die auf den goldenen Gassen in dem neuen Jerusalem wandeln werden, genauso untereinander eins sind, wie Jesus sich das erbeten hat. Und lassen wir uns doch dieses Handeln des Vaters an uns gefallen. Wenn er sein Ziel mit uns erreicht hat, bekommen die Menschen unserer Umgebung schon hier auf Erden eine Vorstellung von der Größe und Herrlichkeit unseres Gottes. Und dieses Einssein, was Jesus erreichen will, führt nicht zu einer uniformen Unpersönlichkeit, sondern es führt zu einem harmonischen, persönlichen Einklang von jedem mit jedem bei aller Verschiedenheit. Daher ist die Frage, lässt du dieses Wirken Gottes an dir gefallen? Die Sache ist es wert. Jesus ist ja gerade dabei, im Himmel Wohnung für die Seinen einzurichten und es ist sicher, dass, wir haben ja vor zwei Wochen davon gehört, Johann hat ja davon sehr ausführlich und sehr bildhaft davon gesprochen, wer dahin gelangt, kann nur dahin gelangen, wer sich dieses Einssein auch hat geben lassen. Das, weil der Vater in dem Herzen des Betreffenden sein Werk vollrichtet hat. Jeder, der über die goldenen Gassen in dem neuen Jerusalem wandert, hat auf Erden dieses Einssein schon erreicht. Amen. Ich würde gerne miteinander, dass wir miteinander singen, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Wir können uns da ein paar Sekunden oder ein paar Minuten Zeit nehmen und das, was ihr gehört habt, im Herzen bewegen und im stillen Gebet auch eigene Entschlüsse fassen, wie ihr auf das Werben des Vaters und des Sohnes eingehen wollt. Es muss keine Gebetsgemeinschaft sein. Ich denke mal, weil Jesus sowieso in unser Herz guckt, kann er sehr gut auch verstehen, was wir ihm gegenüber zum Ausdruck bringen wollen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass du so bei deinem Vater für uns eingetreten bist. Herr, dass du etwas erbeten hast, was für uns schwer vorstellbar ist, aber erreichbar, weil dein Vater alle Macht auf Erden und im Himmel hat. Hab dir ganz herzlich Dank, dass dir das auch so am Herzen liegt, dass wir auf deine Ebene gehoben werden durch deine Freundlichkeit. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns einfältig und nüchtern machst, dass wir uns auch da hineinleben lassen, was du möchtest und was dein Vater in uns bewirken möchte. Amen. Wir wollen uns unter den Segen des Herrn stellen und dazu lese ich uns ein paar Verse aus dem Kolosserbrief vor und wir erheben uns dazu. Wir bitten Gott, dass er euch erkennen lässt, was der Wille ist, was sein Wille ist und dass er euch mit Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Euer Leben wird dann als Frucht alle Art von guten Werken hervorbringen und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Und ihr werdet auch die herrliche Kraft Gottes an euch erfahren, damit ihr alles geduldig und standhaft ertragen könnt. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und lassen den Gottesdienst ausklingen.